Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg, und das heutige Thema ist folgendes: Stolz und Eitelkeit ruinieren dich. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Stolz und Eitelkeit sind die Geißel des Menschen und ganz besonders des modernen Menschen. Ich will ein bisschen näher darauf eingehen, tiefer hier einsteigen, denn gerade in den westlichen Gesellschaften ist das sicherlich eines der absoluten Kernprobleme für jeden einzelnen Menschen. Das Gegenteil davon wären Demut und Bescheidenheit. Wir reden hier heute über Stolz, über Eitelkeit, was diese Begriffe eigentlich bedeuten, was das Ego damit zu tun hat, was kognitive Dissonanz damit zu tun hat, was deine Emotionen damit zu tun haben. Und am Ende dieser Episode wirst du vermutlich erkennen, dass du schuldig bist. Und das meine ich nicht negativ, sondern das sollte für dich der Moment sein, an dem du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen. Nun, ich sage das in diesem Moment wohl wissend, dass 99% der Menschen das nicht tun werden. Und das ist keine Zahl, die ich mir ausdenke, sondern das weiß die Menschheit seit Jahrtausenden, dass so gut wie niemand wirklich bereit ist, sich zu reflektieren. Und das ist meine tägliche Arbeit, letztlich seit Jahrzehnten, mit Unternehmern seit jetzt gut 10 Jahren. Alle reden davon, dass sie unbedingt schonungslos die Wahrheit kennenlernen wollen. Alle wollen schonungslos mit der Realität konfrontiert werden. Alle sind unglaublich selbstreflektiert und reflektieren sich die ganze Zeit selbst und wollen sich selbst reflektieren. Und dann sagen sie zu mir, ich soll ihnen all das sagen, was sie nicht hören wollen. Und ich soll ihnen schonungslos die Realität zeigen. Und ich soll ihnen dabei helfen, endlich die Dinge zu sehen, die sie nicht sehen wollen und können. Und die Realität ist, sobald dieser Prozess auch nur beginnt, regt sich massiver Widerstand. Was absolut normal ist, nur praktisch niemand überwindet diesen Anfangswiderstand. Weil all dieses Gerede über diese angebliche Bereitschaft, über diesen Wunsch nach der Wahrheit und über diese ganze Selbstreflektiertheit nichts anderes ist als genau das. Es ist einfach nur Gerede. Denn sobald ein Mann feststellt, was es bedeutet, wirklich hinzusehen, kann er nicht mehr weitermachen, weil er einfach zu schwach ist, weil er zu feige ist, weil er sich niemals den wirklichen Herausforderungen des Lebens gestellt hat. Und jetzt magst du sagen, hey, ein Unternehmen zu gründen, eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen, das sind mit die größten Herausforderungen, denen man sich im Leben stellen kann. Das sind sicherlich große Herausforderungen, das wollen wir gar nicht in Abrede stellen. Ein Unternehmen zu gründen ist eine Leistung. Ein Unternehmen dauerhaft am Leben zu erhalten wäre eine größere Leistung. 99%, auch das ist eine statistisch validierte Zahl, 99% der Unternehmen scheitern. In Deutschland, das ist deutlich mehr als im internationalen Durchschnitt. Im internationalen Durchschnitt sind es nur in Anführungszeichen 92%. Die meisten, 90% scheitern bereits innerhalb der ersten Jahre und der Rest, der dümpelt dann so dahin. Manche haben eine Hochzeit. Am Schluss ist es im Endeffekt genau das Gleiche wie im Lebensprozess des zivilisierten Menschen. Es kommt ja gar nicht so weit nach der Lebensmitte beim Menschen zu diesem Prozess des kontinuierlich zunehmenden Siechtums, was in aller Regel Menschen die letzten 12 bis 15 Jahre ins echte Siechtum drängt. Das heißt, jetzt sind sie pflegebedürftig, abhängig, können sich selber nicht mehr komplett versorgen. Alles ist schwer, der Alltag ist schwer. Sie können gerade noch so ein bisschen von A nach B laufen. Du siehst diese alten Menschen überall. Das ist nicht normal, was wir sehen. Wir haben es als normal akzeptiert in unserer Gesellschaft. Das ist nicht normal, was wir sehen. Diese schwächlichen, gebrechlichen alten Gestalten. Das dürfte eigentlich nur eine Rarität sein. Bei den Lebensbedingungen, die wir in unserer Gesellschaft geschaffen haben. Ja, also wir sind hier kein Entwicklungsland, wo man froh sein muss, wenn man die 40 überhaupt erreicht, sondern hier leben wir wirklich in Hülle und Fülle, tatsächlich immer noch. Man könnte mehr daraus machen, aber das ist nicht das Thema dieser Episode. Für Unternehmen gilt etwas ganz Ähnliches. Die gehen irgendwann in diesen sehr rasch typischerweise nach der großen Wachstumsphase, wenn dann das sogenannte Plateau kommt, dann gehen sie, weil es gut läuft, weil es ja läuft, in diesen ausgedehnten Zustand der totalen Ignoranz gegenüber allen Problemen über, akzeptieren einfach, wie es so ist. Das ist halt so. Sie ändern nichts mehr dran, sondern sie ergeben sich in ihr Schicksal. Ja, die dauerhafte Überlastung des Übernehmers über Jahre und Jahrzehnte hinweg ist ja der Normalzustand in deutschen Unternehmen, auch wenn niemand gerne drüber reden möchte. Aber jeder weiß es im Endeffekt und jeder Unternehmer, mit dem du sprichst, der wird dir das Gleiche reflektieren. Die tun alle so, als hätten sie alles im Griff und dann kommt raus, ja, 10, 12, 14 Stunden am Tag, ständig nur Stress mit den Mitarbeitern, ständig Probleme, ständig muss man sich um alles kümmern, die halten sich an nichts und, ne? Kennst du selber alles ganz genau. Tja, und das wiederholen die jeden Tag. Darunter ist die Familie schon längst an den Rand gedrängt worden. Die Partnerinnen empfinden das bereits typischerweise sehr früh in der Unternehmerlaufbahn, dass sie keine wirkliche Rolle mehr spielen, dass sie weit in den Hintergrund rücken, weil sie einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommen von ihrem Partner. Für die Kinder gilt das Gleiche. Und nicht ohne Grund scheitern Unternehmerbeziehungen noch deutlich häufiger als Beziehungen sowieso scheitern. Und da sind wir schon bei 82%. Ja. Ich glaube, 62% der Ehen werden geschieden. Bei Unternehmern ist es deutlich mehr. Da sind es fast alle irgendwann. Oder es ist halt diese Wohngemeinschaft, wo sie sein Geld ausgibt. Er macht einen auf Herr Generaldirektor, sie macht einen auf Frau Generaldirektor. Und es ist halt ein oberflächlicher Tand. Beide haben kein Interesse mehr aneinander, aber man lebt halt so als Paar, weil man ja auch nach außen repräsentieren muss, nicht wahr? Diese Ignoranz gegenüber der Realität resultiert letztlich immer aus dem Ego. Es ist eine Funktion des Ego. Ja, das Ego will sich selber schützen. Und diese Ausprägung von Stolz und Eitelkeit führt dazu, dass Männer nicht in der Lage sind, die Realität zu sehen. Wirklich nicht in der Lage sind, weil sie sich niemals dahin trainiert haben. So, also, ein Unternehmen aufzubauen ist eine ordentliche Leistung, wollen wir gar nicht in Nachrede stellen. Allerdings muss man sagen, spätestens nach ein paar Jahren sollte das Ganze für den Unternehmer selber sehr easy werden. Und das sage ich jetzt nicht von oben herab. Ich bin selber seit knapp 40 Jahren Unternehmer. Ich habe weit über 100, wahrscheinlich an die 200 Unternehmer mittlerweile begleitet. Und ich habe ja vor allen Dingen sehr, sehr viele Kontakte auch in die USA, auch in ein paar andere Länder, aber in den USA die meisten. Ich kenne da viele 100 Unternehmer. Und wenn man einfach, das klingt jetzt ein bisschen salopp und von oben herab vielleicht, aber das ist die Realität, wenn man dem System folgt, was ich Unternehmern beibringe, dann ist das gar nicht vermeidbar, dass deine Tage sehr entspannt sind, dass dein Unternehmen sehr gut läuft und dass es automatisch wachsen wird und dass du dich wirklich da drin zu 80% der Zeit mit den Themen Entwicklung, Führung, Strategiearbeit auseinandersetzt. Und das ist das, was ein Unternehmen braucht, um zu wachsen, und deine Leute machen ihre Arbeit. Du musst dich darum dann weitestgehend nicht mehr kümmern. Von daher, ja, sicherlich nicht die größte Herausforderung, der man sich stellen kann. Ja? So. Familie, Kinder, ja, ist eine ordentliche Herausforderung in unserer Gesellschaft mit diesen Bedingungen, mit all den Möglichkeiten der Unterstützung, finanziell wie auch sonst, mit all den Fallbacks, auf die du dich zurückziehen kannst, mit Kita und so weiter. Naja, sagen wir mal ehrlich, ja, es ist eine zusätzliche Belastung, das ist richtig. Dein Leben funktioniert anders, du musst es anders strukturieren. Du hast noch eine oder mehrere Personen, die deine Aufmerksamkeit erfordern, um die du dich kümmern solltest, was die meisten Männer ja nicht tun. Die versagen völlig in der Vaterrolle. Der Return, den du dafür kriegst, wenn du es richtig machst, ist gigantisch. Das heißt, es gibt dir sehr viel Energie. Und tatsächlich ist es ja so, das Leben sollte tatsächlich so strukturiert sein, dass dafür genügend Zeit bleibt. Und das heißt nicht 10 Stunden jeden Tag für die Familie. Das ist überhaupt nicht nötig, das wollen die auch gar nicht. Niemand will, dass du die ganze Zeit da rumhängst. Nur wenn du dich mit ihnen beschäftigst, dann sollte das hochqualitative Zeit sein. Und wenn mir dann Männer erzählen, dass der 14-jährige Sohn sich an Instagram und seinem Freundeskreis orientiert, und davon träumt, im Handumdrehen reich zu werden und nur noch in Luxus zu leben und nichts mehr arbeiten zu müssen, dann muss ich sagen, hast du als Vater einfach völlig versagt, weil du offensichtlich nicht in der Lage warst, ihm irgendwas von Bedeutung zu zeigen und beizubringen und weil du es auch nicht geschafft hast, ihm wirkliche Werte zu vermitteln, nicht wahr? Solche Dinge hört man dann typischerweise auch von Männern, die sich ausschließlich auf ihre Karriere konzentrieren und dann Dinge sagen wie, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit dafür. Wenn du keine Familie für deine Zeit machst, du machst sie. Ja? Zeit kriegt man nicht. Wir haben alle 24 Stunden am Tag und du priorisierst, was dir wichtig ist. Und wenn deine Arbeit dir einfach wichtiger ist, dann sei doch einfach ehrlich und sag, es mir egal. Hauptsache, ich arbeite, das andere läuft auch schon irgendwie. Und das tut es eben nicht. Und damit musst du dann klarkommen. Ja, das ist einfach die harte Wahrheit. Es kann sich keiner rausreden aus diesen Dingen. So, also der wirklichen Challenge des Vaterseins stellen sich ja auch immer weniger Männer. Was ich gut verstehen kann, weil mit den heutigen Frauen würde ich auch keine Beziehung mehr eingehen wollen. Das ist eine absolute Katastrophe. Das Thema Feminismus hat die westlichen Gesellschaften zerstört. Das ist eine der Hauptursachen dafür. Aber auch das ist nicht Thema dieser Episode. So, worauf ich hinaus wollte ist, so gut wie kein Mann in diesem Land hat sich jemals einer echten Herausforderung gestellt. Es gehen auch immer alle den einfachen Weg. Und wenn es dann mal schwierig wird, sowohl im Unternehmertum als auch zu Hause, dann sucht man nach irgendwelchen Ausweichstrategien. Und typischerweise redet man sich selber raus, vor sich selber. Man beschuldigt die anderen. Und man möchte sich selber einfach nicht eingestehen, dass man eine Menge Dinge nicht richtig macht. Und eine Menge Dinge nicht richtig zu machen, ist Menschsein. Das ganze Leben ist der Prozess, immer weniger Fehler zu machen. Und du wirst nicht aufhören, Fehler zu machen. Und das ist das, was die wenigsten noch akzeptieren möchten. Und wir haben in unserer Gesellschaft seit Jahrzehnten bereits eine Strömung, die diese Selbstsucht, ja, diese Selbstsucht und diese Selbstdarstellerei und diese massive kognitive Dissonanz, Herrschaft, schwieriges Wort, ne? Kognitive Dissonanz massiv fördert, sie aktiv fördert, anstatt Kindern beizubringen, wie man damit umgeht. Das müssen wir nämlich alle lernen als Menschen, weil sie uns angeboren ist. Und jetzt haben wir eine Gesellschaft, die eigentlich nur noch aus Egozentrikern besteht, wo jeder nach sich selber schaut und sich keiner um die anderen kümmert und jeder nur darauf angesprochen, damit reagiert, geht doch oder die sollen sich mal nicht so haben oder die müssen doch. Und so funktioniert das ganze Spiel halt nicht. Und das ist völlig egal, mit wem du sprichst, welcher Bildungsgrad. Bei Akademikern ist es am allerschlimmsten. Akademiker sind die schwächlichsten und katastrophalsten Menschen, die wir eigentlich in der Gesellschaft haben. Ich mag die Akademik. Ich bin selber Akademiker. Ich mag die Lehre, die Wissenschaft, die Forschung, die Suche nach Antworten. Aber das, was wir hier produzieren an den Universitäten seit Jahrzehnten, das ist das Schwächlichste, was wir an Menschen hervorbringen können. Selbstverliebt, arrogant in ihrem vermeintlichen Wissen, das so begrenzt ist, weil sie eben nur durch ihr akademisches Schlüsselloch gucken und wollen dem Rest der Welt überlegen sein. Es sind sehr, sehr ungute Strömungen, die wir in der Gesellschaft haben. Und diese generelle Arroganz, dieser generelle Verlust an Respekt und Gemeinschaftssinn ist ja das, was unsere Gesellschaft zerfrisst. Das ist ja beabsichtigt worden. Wir sollen ja nicht miteinander gut klarkommen, denn ansonsten wären wir ja in der Lage, uns gegen die, die uns gerade in den Untergang führen, wirklich auch zu wehren. Warum sehen wir denn in Deutschland nicht 1 Million Leute auf der Straße gegen die Bundesregierung, so wie wir das in anderen Ländern sehen? Ja, genau, weil das Konzept der Spaltung funktioniert. Aber letztlich ist es doch Aufgabe von jedem Einzelnen, sich wirklich mal darauf zu besinnen, was heißt es denn eigentlich, ein Teil einer Gemeinschaft zu sein und dazu beizutragen. Und dieses Level an Verantwortungslosigkeit und Schuldzuweisung und Verantwortungslosigkeit, das ist doch wirklich ja, mit Worten nicht mehr zu beschreiben. Und es umfasst ja wirklich alles. Heute hat es hier wieder heftig geschneit. Und was sieht man? Jede Menge Autos, die nicht freigeräumt sind. Man macht vorne ein bisschen Loch in die Windschutzscheibe. Vielleicht räumt man die ganze Windschutzscheibe frei. Die anderen Fenster, Heckscheibe, machen wir nicht. Dach auch nicht. Interessiert mich nicht. Hauptsache, ich kann gucken, wo ich hinfahre. Dass du den Rest der Umgebung nicht mehr wahrnehmen kannst. Warum interessiert dich das? Die anderen müssen doch aufpassen, nicht wahr? Oder wenn ich mir angucke, wie die Leute hier Schnee räumen. Ja? Die Bürger, die braven Bürger. Jeder macht genau, wenn überhaupt, so einen kleinen, eine Schneeschaufel Breite auf seinem Abschnitt vom Bürgersteig frei und schmeißt den Schnee beim Nachbarn auf den Bürgersteig. Anstatt den an den Rand zu schaufeln. Schmeißen ihn einfach mitten vor deine Tür. Es ist ihnen völlig egal. Und ich könnte jetzt hier stundenlang weiter Beispiele aufzählen, wo du jeden Tag siehst, wie egal Menschen es geworden ist, dass wir eigentlich eine Gemeinschaft sein sollen. Und dann erwarten alle Gemeinschaftssinn, nicht wahr? Das ist Eitelkeit. Das ist Stolz. Das ist Ego. Keiner hat es mehr nötig. Die anderen müssen. So, lass uns auf den unternehmerischen Kontext kommen. Lass uns mal auf die Begriffe tatsächlich ein bisschen eingehen. Eitelkeit und Stolz werden in allen Religionen, werden in allen großen Philosophien seit tausenden von Jahren bereits behandelt und sie gelten als absolut destruktiv und als abzulehnen. Abzulehnend, so muss es heißen, nicht wahr? So, Eitelkeit, Definition. Eitelkeit ist die übermäßige Beschäftigung mit dem eigenen Erscheinungsbild, den eigenen Leistungen oder der Wahrnehmung durch andere. So, der lateinische Begriff vanitas bedeutet wörtlich leere Nichtigkeit. Das ist kein Zufall, denn Eitelkeit ist im Kern die Fixierung auf etwas Substanzloses, nämlich auf das Bild, das du von dir selber gerne projizieren möchtest. Und das darf nicht beschädigt werden. Behalte diesen Gedanken bitte im Kopf. Stolz ist komplexer. Es gibt verschiedene Formen von Stolz. Es gibt den authentischen Stolz. Das ist da, wenn du stolz bist auf eine Leistung. Hast eine Goldmedaille gewonnen, solltest du mal stolz drauf sein. Hast einen tollen Business-Deal eingetütet, solltest du mal stolz drauf sein. Dieser Stolz, authentischer Stolz, ist an konkretes Handeln gebunden und motiviert tatsächlich auch zu weiterem Einsatz. Du kriegst dann Dopamin. Absolut gesund, absolut richtig. So, das ist ja etwas, was uns die woke Gesellschaft abgewöhnen möchte. Wir sollen ja nicht mehr stolz drauf sein, dass wir was können. Oh nein, ganz im Gegenteil, weil dann fühlen sich andere schlecht. Siehst du, dann wird deren Eitelkeit nämlich getriggert. Ja, weil wenn du jetzt sagst, hey, ich kann was besser als du. Oh mein Gott, die Armen. Und wir haben ja mittlerweile, oder die woke Gesellschaft, die links-woke Gesellschaft hat ja dieses deterministische Weltbild, nicht? Keiner kann ja was dafür. Also wenn du irgendwas nicht hast, irgendwas nicht bekommen hast im Leben, wenn du nicht reich bist, wenn du nicht erfolgreich bist, dann kannst du ja nichts dafür. Das sind die Umgebungsbedingungen. Absolute Bullshit. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Und das kapitalistische Prinzip ist das natürliche Prinzip. Leiste was, dann bekommst du was. Leiste nichts, dann bekommst du nichts. Und wenn du nicht weißt, wie du das bekommst, musst du rausfinden, wie du das bekommst. So, ja, und das sind dann die Erfolgreichen. Und jetzt sagt man, Erfolgreiche darf es nicht geben, das ist böse. Und weil die mehr getan haben als andere und weil die mehr gearbeitet haben und weil die mehr investiert haben, weil die mehr Risiko eingegangen sind, weil die mutiger waren, weil die jetzt bekommen haben, was sie verdient haben, sich selber wörtlich verdient haben, sollen sie das den anderen geben, die nicht bereit sind, irgendetwas dafür zu tun. Und das nennt man dann Gerechtigkeit. Das ist schon ziemlich schräg, was hier gerade so vorgeht, nicht wahr? So, die andere Form von Stolz ist der sogenannte hybristische Stolz. Die Überzeugung, grundsätzlich überlegen zu sein. Und das ist das, was ich in Männern und gerade auch Unternehmern quasi täglich erlebe. Ja. Und ich frage mich immer, basierend auf was? Weil die Ergebnisse passen ja nicht dazu. Und genau deswegen ist es hybristischer Stolz. Du hast ja kein Ergebnis, auf das du stolz sein kannst, sondern ganz im Gegenteil. Deine Ergebnisse sind nicht gut. Du machst seit 15 Jahren immer das Gleiche und hast immer noch die gleiche kleine Klitsche am Laufen. Aber du bist so in deinem Ego, dass dir keiner was erzählen darf. Keiner darf dir sagen, woran es liegt. Keiner darf dir die Fehler zeigen in deinem System. Keiner darf dir zeigen, wo du besser werden musst, wo du einfach nicht gut genug gearbeitet hast, zum Beispiel. Im Sinne von Führung, im Sinne von Kultur, im Sinne von Zahlenmanagement, interne Strukturen, interne Prozesse und so weiter. Es hängt ja in fast allen Unternehmen fast überall. Und ich bin immer wieder erstaunt, auf welche Größe Unternehmen trotzdem wachsen können, obwohl sie Buchhaltung bei Schuhschachtel haben und Management bei Kontostand. Da hast du Läden, die haben 1.500, 2.000 Mitarbeiter und die werden genauso geführt. Und wenn du genau hinschaust, merkst du, ach du lieber Gott, also noch wackeliger kannst du ein Fundament nicht bauen. Und trotzdem ist da dieser enorme Stolz. Naja gut, auf 2.000 Mitarbeiter kannst du wahrscheinlich stolz sein, ja, muss man sagen. Das sind dann irgendwann so Mischungen. So, aber zurück zum hybristischen Stolz. Die Überzeugung, grundsätzlich überlegen zu sein, nicht wegen einer Leistung, sondern als inhärente Eigenschaft. Einfach nur, weil du bist. Ja, weil du super bist. Dieser Stolz ist toxisch. Er führt zu Arroganz, Abwertung anderer und Lernresistenz. Und das ist genau das, worauf ich hinaus will. Diese Lernresistenz ist das, was euch kaputt macht, was eure Unternehmen kaputt macht. Weil ihr nicht anerkennen wollt, es gibt tausend Dinge, die ich einfach nicht kann, die ich nicht weiß. Authentischer Stolz ist mit Gewissenhaftigkeit und emotionaler Stabilität korreliert. Hybristischer Stolz tatsächlich eher mit Narzissmus, mit Aggression, emotionaler Instabilität und vor allen Dingen auch Scham. So, und gerade Scham ist ein enormer Trigger für das Ego. Zugeben zu müssen, dass du einen Fehler gemacht hast, zugeben zu müssen, dass du etwas nicht kannst oder weißt, führt durchaus zu einem Gefühl der Scham. Also wenn man mir wirklich zeigt, hier hast du mal richtig Scheiße gebaut, hey, ich merke auch, wie es mir warm wird, ich merke auch, wie die Röte ins Gesicht steigt, wie mein Mund trocken wird, wie ich das sehr, sehr uncool finde gerade. Das System reagiert, wir haben das gelernt, ich bin genauso programmiert worden wie ihr alle. Man hat mir gesagt, wenn ich nicht toll bin, bin ich scheiße und da mag mich keiner mehr. Und ich arbeite seit Jahrzehnten daran, genauso wie ihr alle das tun solltet, damit besser klarzukommen. So, das Ego ist ja keine feststehende Entität. Ja, also es gibt verschiedene Definitionen und verschiedene Beschreibungen. Zum Beispiel die Geschichte mit Freud, ne? Das Es, das Ich, das Über-Ich, das Ego als Vermittlungsinstanz zwischen Es und Über-Ich, ne? Also das Ich. So, das Ego ist hier die Instanz, die die Realitätsprüfung betreibt. So, ich bin kein großer Fan von dieser Beschreibung. In der Sozialpsychologie ist das Ego das Selbstkonzept, die Gesamtheit der Überzeugungen über sich selbst. Ja, da ist immer schon sehr gut dabei. Der gemeinsame Nenner ist allerdings, ein übergroßes Ego verzerrt die Wahrnehmung der Realität. Und das ist das, was wir als Standard vorfinden, eine komplett verzerrte Realitätswahrnehmung, weil keiner mehr bereit ist, auch alleine sich mit den Fakten auseinanderzusetzen. Weil lieber der Musik hinterhergerannt wird, es lassen sich alle von ungefilterten Informationen überschwemmen und folgen dann irgendeiner Richtung, die sie gerade attraktiv finden, zumeist wegen des Wunsches nach moralischer Überlegenheit, die sie direkt assoziiert mit dem Ego. Ich möchte auf der guten Seite stehen und auch wenn ich selber gar nicht glaube, sage ich, die AfD ist böse und das ist alles rechts und deswegen kann ich die nicht wählen, auch wenn ich weiß, dass die CDU und alle anderen Parteien mich in den Abgrund führen. Und das ist der Grund, warum die Leute immer wieder das wählen. Erstens, weil sie es gewöhnt sind. Ja, ich habe das in meiner Tätigkeit als Arzt oft erlebt, wenn ich einfach nicht umhin konnte, Patienten zu sagen, sie sollten mit ihr den Hausarzt wechseln, weil der behandelt sie die ganze Zeit falsch. Und die Patienten sagen dann zu meinem Erstaunen, ja, das weiß ich schon, aber der ist so nett und ich gehe da schon so lange hin. Ja, so ist auch so ein bisschen Thema mit Intelligenz sicherlich an der Stelle. Also, ne? Aber die meisten Menschen bevorzugen es einfach, weil sie weich sind, weil sie schwach sind, weil sie feige sind, auf der richtigen Seite zu stehen. Und anscheinend ist die richtige Seite im Moment die Seite, die alles, was richtig ist, alles, was logisch ist, alles, was faktisch belegbar ist, als rechts abzustempeln. Ein Mensch, der die Wahrheit sagt in diesem Land, ist ja heutzutage rechts. Also ich bin garantiert rechts, weil die Wahrheit ist sozusagen meine Religion. So. Also, übergroßes Ego, Realitätsverzerrung, Wahrnehmung ist nicht mehr möglich, die Realität wird abgelehnt, sie wird verframed, sie wird umgestaltet, also reframed, ja, sie wird einfach negiert oder verdreht, bis sie dann zum eigenen Weltbild passt. Ich brauche das, weil ansonsten rebelliert mein Ego. Ich müsste zugeben, ich hatte nicht recht. Ja, und das ist ja die gemeinsame Eigenschaft aller Linken und aller woken Menschen. Dieser extreme Narzissmus. Ja, im Endeffekt reden wir hier über psychische Erkrankungen und das ist mein voller Ernst. Ja, das ist klinisch bedeutsamer Narzissmus mit einer massiv ausgeprägten kognitiven Dissonanz. Diese Menschen sind ja nicht in der Lage, auf der Faktenebene zu diskutieren. Sie sind auch nicht bereit, Fakten anzuerkennen. Sondern sobald sie mit einem Fakt konfrontiert werden, reagieren sie mit Aggression. Ja, verbal wie körperlich bis hin zur Tötung, weil es ihr verdrehtes Ego nicht erlaubt, von ihrem bisherigen Standpunkt abzurücken. Das ist eine ziemlich katastrophale Situation für eine Gesellschaft, aber darum geht es jetzt im Prinzip gar nicht. So, die kognitive Dissonanz ist der Schutzmechanismus des Ego. So, das ist eine Theorie von Leon Festinger, die als etabliert gilt. Von 1957 bereits, das Unbehagen, sie beschreibt das Unbehagen, wenn zwei widersprüchliche Überzeugungen, Werte oder Wahrnehmungen gleichzeitig existieren. Zwei widersprüchliche Ideen im Kopf zu bewegen, bezeichnet man auch als Intelligenz. Die wenigsten Menschen können das heutzutage. Tada. Nicht umsonst sinkt auch der IQ immer weiter in unseren Gesellschaften. Da haben wir es. Es ist eben ultimativ erforderlich, diese Fähigkeit zu haben. Sonst kannst du nicht selber denken. Du bist nicht in der Lage zum kritischen Denken. Du bist auch nicht in der Lage zu tieferen Denkprozessen, die größere Bilder sehen, sondern du bist rein fokussiert auf eine Thematik und alles andere wird dann schon mal sehr schwierig. Das menschliche Gehirn strebt nach Konsistenz und das ist das Problem einer kognitiven Dissonanz. Wenn zwei Widersprüche existieren, dann versucht das Gehirn, diese Spannung irgendwie aufzulösen. So, das könnte zum einen sein, die wirklich aktive, kritische Auseinandersetzung mit den widersprüchlichen Sachverhalten, sie genau zu analysieren, auch die Quellen zu analysieren, zu gucken, was ist denn wirklich richtig, was ist denn wirklich wahr. Nicht einfach zu sagen, die Experten sind sich einig über den menschengemachten Klimawandel. Das ist ein schönes Beispiel. Weil das ist ein Kollektiv von sogenannten Wissenschaftlern, von denen, glaube ich, gar keiner irgendwie wirklich ursprünglich aus seiner wissenschaftlichen Laufbahn aus dem Bereich der Klimaforschung stammt oder nur ein ganz kleiner Teil zumindest und die ein selektiertes Kollektiv sind und es gibt viel mehr Wissenschaftler, die dieser Theorie fundiert widersprechen, weil sie echte Experten sind, zum Beispiel im Bereich der Physik, der Meteorologie oder so weiter. So, trotzdem heißt es, ne, und das ist immer das Argument dann, die Experten sind sich einig. Das meine ich mit, mal die Datenquellen zu validieren und zu gucken und zu sagen, okay, wir haben hier ein Kollektiv von so und so vielen Menschen, die alle aus der gleichen Ecke ausgewählt wurden und nur deren Publikationen werden veröffentlicht im großen Kontext und nach den anderen muss ich kompliziert suchen und da sind viel mehr und die sind alle im Konsens. Was ist vermutlich richtig, macht keiner. Ja, entweder du bist sozusagen für oder gegen den menschengemachten Klimawandel und beide Seiten können in der Regel das nicht wirklich gut argumentativ belegen. Die eine Seite kann es gar nicht argumentativ belegen, weil das halt einfach eine Unwahrheit ist. Ja, der Klimawandel ist nicht menschengemacht, er ist normal, er gehört zur Erde. Und es gibt einen Klimawandel und das wird auch immer so sein. Und diese pure Arroganz zu glauben, Menschen können daran was verändern, ist ja schon wirklich gigantisch. Aber whatever. So, aber auf der anderen Seite, die sagen, nee, ist nicht so. Die meisten wollen einfach nur ihre Ruhe. Die wollen weiterhin Auto fahren und Fleisch essen und wollen sich nicht damit auseinandersetzen. Und in all fairness, das reicht auch. Das reicht auch, um dagegen zu sein. Ja, ich möchte mich da auch nicht einschränken. Dennoch ist es mir grundsätzlich mal wichtig zu verstehen, ist denn eine Aussage wahr oder nicht wahr? So, und der menschengemachte Klimawandel ist einfach nicht wahr. Ja, ist der größte Betrug der Menschheitsgeschichte. Ist ein Riesenscam, der unfassbar viel Geld gekostet hat und in Deutschland auch weiter kosten wird, weil wir weiterhin diesem Scam anhängen. Ganz klares Beispiel für kognitive Dissonanz. Die Datenlage ist völlig anders. Sie ist absolut klar. Wir machen das nicht. So, also wir schützen das Ego. Warum? Eitelkeit und Stolz. Ich will nicht zugeben, ich hatte Unrecht. Ich will auch schon gar nicht den anderen zugestehen, dass sie Recht hatten. Das ist eine ganz wichtige Komponente, die häufig noch viel wichtiger ist als ich müsste selber zugeben, dass ich Unrecht hatte. Ich will nicht, dass du Recht hast. Und ich werde alles dafür tun, dass du nicht Recht bekommst. Das ist narzisstisch. Ja? Also, was macht man dann? Man leugnet oder man erfindet Ausreden. Ja, diese berühmte Rationalisierung. Ja, ich habe mit deiner besten Freundin geschlafen, aber wir waren beide betrunken. Ne? Also hier ist die Rationalisierung. Es ist nicht meine Schuld, sondern wenn der Alkohol nicht gewesen wäre, dann wäre das nicht gewesen. Haben wir gerade bei irgendeinem ukrainischen Eiskunstläufer jetzt bei Olympia miterleben können, der sich ganz bitterbös darüber beschwert hat. Da saßen Russen im Publikum, deswegen ist er irgendwie 5-mal auf die Fresse gefallen, weil er sich jetzt angeblich deswegen nicht mehr konzentrieren konnte. Ja, das ist so klassische kognitive Dissonanz. So, es wurden Fehler gemacht, aber nicht von mir. Das ist der Standard. Das ist der Standard bei deutschen Unternehmern. Sorry, not sorry, Leute. Wenn ihr damit nicht umgehen könnt, seid ihr als Unternehmer einfach nicht geeignet. Ja, so. Dann hast du die selektive Wahrnehmung natürlich, habe ich gerade darüber gesprochen. Ich hole mir nur die Dinge, die mir gefallen, die kognitive, der Confirmation Bias. Ja? Alle Informationen, die mein Weltbild nicht unterstützen, die lehne ich einfach ab und sage, die sind falsch, die sind gelogen, die sind unwahr oder die sind rechts. Oder. Ne? Oder ich vermeide generell jede Situation, in der mein Selbstbild herausgefordert werden könnte. Deswegen, wenn du anfängst mit einem Linken zu reden, bringst einen Fakt rein, würde dich sofort beleidigen und dann sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr auf das Gespräch. Ja, ist ein ganz ja, allgemeiner Mechanismus bei diesen Menschen. So. Das ist der Kernmechanismus, durch den Eitelkeit und Stolz destruktiv werden. So. Je stärker das Ego, umso fragiler der Mensch. Das ist ganz entscheidend. Wenn du dein Ego nicht kontrollieren kannst, dann bist du ein ganz, ganz schwacher Charakter. Und schwache Charaktere sollten nicht in Entscheidungsfunktionen sein. Schwache Charaktere sollten tatsächlich keine Ehepartner sein. Schwache Charaktere sollten keine Eltern sein. Und schwache Charaktere sollten schon gar nicht versuchen, andere zu führen. Denn Führung erfordert erhebliche Charakterstärke, vor allen Dingen die differenzierte Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst, und zwar konsequent fortgesetzt lebenslang und vor allen Dingen unter Anleitung von Lehrern, Mentoren, wir sagen heute als Überbegriff Coaches dazu. Das war durch die ganze Geschichte so, das wird immer so sein, weil du es alleine nicht tun kannst. Niemand kann das, ich auch nicht. Deswegen habe ich meine Lehrer, meine Mentoren, die mir ständig meinen Spiegel vorhalten an den Stellen, wo ich immer noch nicht hinschaue. Und die haben wiederum ein Kollektiv, das ihnen den Spiegel vorhält, weil wir werden als Menschen bis zum Lebensende niemals in der Lage sein, uns vollumfänglich ganz alleine zu sehen. Das ist das, was man im Zen-Buddhismus zum Beispiel als Erleuchtung bezeichnet. Die Fähigkeit, das eigene Ich komplett aufzulösen, es zu durchdringen und zu realisieren, dass das alles nicht real ist, dann hast du es geschafft. Das sind allerdings äußerst wenig Menschen, die das jemals schaffen, und dafür musst du wirklich dein ganzes Leben genau diesen Praktiken widmen. Deswegen, da sind wir alle so ziemlich raus. Ja, das funktioniert für uns nicht, ist auch gar nicht nötig. Wir können ja einfach in dem Prozess bleiben, miteinander daran arbeiten, und dann wäre schon alles so viel toller. Ja, dann hätten wir so gewissermaßen die nächste Bewusstseinsstufe erreicht, auch als Menschheit, und dann bräuchten wir uns nicht mehr die Schädel einschlagen, weil wir tatsächlich mal in der Lage wären, miteinander zu reden, zu reflektieren und tatsächlich uns auch miteinander zu arrangieren. Weil dann jeder realisieren würde, es kann nicht jeder alles haben, was er jetzt gerade will, und das ist völlig in Ordnung, das gehört einfach dazu. So. Also nochmal, je größer das Ego, umso fragiler die Person. Das heißt, wenn du jemand bist, der mit Ablehnung, mit Aggression, mit Ghosting oder was auch immer auf Kritik reagiert, auf kritisches Feedback, und dabei ist es erstmal ganz egal, ob es zutreffend ist oder nicht, sondern wenn deine erste Reaktion ist, kill the messenger, dann hast du ein sehr fragiles Ego, einen sehr fragilen Charakter, und der erfordert dringend, dringend Arbeit. Denn du wirst dein ganzes Leben auf diese Art und Weise ruinieren. Du wirst in einem Zustand maximalen Unglücklichseins am Ende versterben. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin seit 26 Jahren Arzt. Ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen ich beim Sterben begleitet habe. Alle, bis auf ganz wenige Ausnahmen, haben am Ende ihres Lebens bedauert, dass sie im Prinzip alles falsch gemacht haben. Sie haben sich nicht wirklich mit den Leuten beschäftigt, die ihnen wichtig waren. Sie waren nicht großzügig, sie haben keinen echten Gemeinschaftssinn gehabt. Sie haben sich selber niemals kennengelernt, sie haben sich selber nicht geliebt, sie haben nicht die Dinge getan, die sie tun wollten. Sie waren nicht mutig genug und so weiter. Kein einziger Mann hat jemals bedeutet, dass er nicht mehr gearbeitet hätte, dass er nicht mehr Karriere gemacht hätte, dass er nicht mehr teure Autos gefahren hätte, dass er nicht noch ein Haus gekauft hätte und so weiter. Alle bedauern, was mit ihnen niemals passiert ist. Dass sie sich selber niemals kennengelernt haben, dass sie sich selber niemals Raum gegeben haben, dass sie deswegen selber niemals wirklich in der Lage waren, Liebe und Erfüllung zu spüren, und das ist das, wofür wir auf diesem Planeten sind. Das ist eine Aufgabe, die ist gar nicht mal so schwer zu bewältigen. Und weil es in unserer modernen Gesellschaft so absurd geworden ist, diese Dinge zu wollen anscheinend, ja, deswegen gibt es diese ganzen komischen Guru-Coaches, die da auf der Bühne dann rumhüpfen, in die Hände klatschen und euch alle anfeuern, dann regnet Konfetti von der Decke und ihr seid alle on fire, und nachher schreibt ihr dann in die Trustpilot-Bewertung, und es war so großartig, ein lebensveränderndes Event, nur dass 3 Tage später dieser Blues einsetzt und nichts mehr davon da ist und dein Leben sich überhaupt nicht verändert. Aber es macht nichts, du gehst dann auf das nächste Event möglicherweise und dann bist du irgendwann so ein Live-Guru-Addict. Ich weiß gar nicht, wie viele Männer ich kennengelernt habe, die gesagt haben, ich war schon mal bei Tony Robbins. Hey, ich finde Tony ziemlich cool. Also nicht alles. Er ist sehr schlau, was er da in seinen Events macht. Ich bin kein Fan von so einem Zeug, whatever. Punkt ist, es verändert so gut wie niemanden. Egal, was er erzählt. In dem Event ist es alles großartig. Die Woche danach ist auch noch alles toll. Und dann ist alles wie vorher oder schlimmer. Und warum suchen denn Menschen wie verrückt nach genau dieser Life-Coaching-Scheiße? Ja, weil sie sich nicht mit sich selber auseinandersetzen wollen. Weil sie da tolle Sachen hören, die sie über die Ratio verarbeiten, die ihnen Dopamin-Kick verschaffen. Deswegen fühlen sie sich jetzt toll und glauben, ihr Leben würde sich jetzt ändern. Und dann stellen sie sehr frustriert bald fest, da hat sich gar nichts geändert, weil der einzige Weg führt nach innen, nicht nach außen. Und das ist das, wobei ich Männern gezielt helfe. Dafür gibt es ein System, dafür gibt es eine Struktur. Das ist das, was ich exklusiv in Deutschland lehre. Ich bin der Einzige, der Unternehmern in allen Lebensbereichen zeigt, wie man das ganze Spiel richtig spielt, wie man alles bekommt, was man möchte im Leben. Und es gibt niemanden sonst. Es gibt niemanden sonst, der dir zeigt, wie du einen fitten, gesunden, starken, gesunden Körper kriegst, wie du wirklich diese spirituelle Freiheit auch bekommst, wie du diese Connection zu dir selber bekommst, wie du die Verbindung zu deiner Familie wiederherstellst, wie du sie aufrechterhältst und wie du gleichzeitig wirklich ein tolles Business aufbaust. Es gibt niemanden da draußen, der das tut. Die erzählen euch alles was von Prozessen, von Routinen. Der ein oder andere quatscht auch ein bisschen über Gewohnheiten. Dann schaut euch die Leute an. Schwächlich, dünne Ärmchen, kleine Tittchen, Männertittchen in ihren Pullis drin. Ja, sind keine starken Persönlichkeiten, das sind keine Männer, die alles in ihrem Leben im Griff haben. Du merkst ihnen ihre Schwäche, ihre Weichheit an. Wie will dir so jemand zeigen, wie du ein erfülltes Leben führst? Die zeigen dir, wie du deine Routinen besser auf die Reihe kriegst. Ja, das ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert, das ist eigentlich der einfachste Teil in der ganzen Geschichte. Seinen eigenen Charakter kennenzulernen und so zu formen, wie man es gerne haben möchte. Da wird es komplex und das bietet dir niemand an. Such, solange du willst. Das bietet dir niemand an. Du kriegst Führungstools und Prozesse und Systeme und Strukturen und Checklisten und vielleicht eine Checklisten-App für deine täglichen Routinen und dann quatschen sie ein bisschen was über Gewohnheitsmanagement. Ra, 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 ra. Über Charakter spricht da keiner mit dir. Die erwähnen hier und da mal ein paar Floskeln. Aber was heißt denn das eigentlich wirklich, daran zu arbeiten? Das findest du nur bei mir. Wenn es das ist, was du suchst, klick auf den Link in den Shownotes, mach einen Gesprächstermin mit mir aus. Ich höre dir einfach mal zu und dann gucken wir, ob das Ganze für dich überhaupt das Richtige sein könnte. So, zurück zur Episode. Fragile Egos. Die kratzen, beißen, treten die ganze Zeit. Ja? Und das ist das, was ich immer wieder erlebe. Und da gibt es auch, ist eigentlich keine Theorie, aber ich nenne es mal so, ja. Fixed Mindset versus Growth Mindset. Also das fixierte Mindset versus Wachstum Mindset. 99% der Menschen haben ein Fixed Mindset, die das Ego als unveränderliche Größe empfinden und die vermeiden Herausforderungen, die geben bei Widerständen auf und fühlen sich durch den Erfolg anderer bedroht. Die sehen Kritik als Feindschaft. Und die werden immer Argumente dafür finden, warum irgendetwas gerade nicht geht. Sie werden niemals sagen, okay, ich werde Folgendes tun, um das zu verändern. Das Wachstum-Mindset, das sind die Leute, die sehen Fehler tatsächlich als Lernchancen. Die wachsen mit jedem einzelnen Problem. Die suchen aktiv die Herausforderungen. Die sind mutig, die gehen nach vorne. Die prokrastinieren auch nicht und so weiter. So, das Schicke ist, man kann das erwerben, dieses Wachstums-Mindset. Das ist nicht so einfach angeboren, also nichts deterministisch, sondern das hast du selber für dich gewählt und du kultivierst es jeden Tag. Du musst dir aber im Klaren drüber sein, was das wirklich heißt, weil jeder wird jetzt sagen, ja, ich will das auch. Ja, aber dann kommt dieser Moment, wo du das erste Mal hinschauen musst und dann siehst du, ach du Scheiße, das will ich gar nicht wissen. Und das ist der Moment, wo sich entscheidet, ob du, aus welchem Holz du geschnitzt bist, ganz einfach. Und der allergrößte Teil der Männer, die auch ich selber in meiner Arbeit erlebt habe, die sind nicht aus diesem Holz geschnitzt. Ja, und die machen immer noch sehr, sehr gute Fortschritte durch mein System. Aber die machen niemals den Sprung hin zu jemandem, der wirklich etwas Außergewöhnliches aufbauen kann. Der wirklich ein bedeutungsvolles, außergewöhnliches Unternehmen aufbauen kann, in dem Top-Leute wahnsinnig gerne arbeiten und das deswegen auch richtig gut funktioniert und richtig profitabel ist. Sondern alle machen irgendwas, haben irgendwelche Leute eingesammelt, mit denen es mehr oder weniger funktioniert. Das ist die harte Nachricht. Wahrscheinlich sind ungefähr 40-50% von den Leuten, die in euren Unternehmen arbeiten, sowieso schon mal völlig falsch am Platz. Und ihr braucht ganz andere Leute, um das zu machen, was man eigentlich machen wollen würde. Ja, das muss man fairerweise auch sagen. Du kannst ja nicht alles nur durch eine tolle Führung lösen, wenn du nicht die richtigen Leute dafür hast. dann wird es halt nichts. Und der Pool der wirklich tollen Leute in Deutschland, der ist halt relativ klein. Auf der anderen Seite ist es super simpel, die zu bekommen, weil die finden so gut wie nirgendwo die Umgebung, nach der sie wirklich suchen. Ja, am Ende ist es wirklich einfach, wenn man mal versteht, wovon wir eigentlich sprechen. Da sind die absoluten Zahlen gar nicht mehr wirklich bedeutsam. Und diese Chance zu ergreifen für sich selber als Unternehmer, das ist halt wirklich eine Entscheidung. Und es hat nichts damit zu tun, dass du besser rechnen lernst oder eine tolle Marketingkampagne eingekauft hast oder mehr Sales Guys oder einfach deine Einkaufskosten reduzieren konntest oder eine strategische Partnerschaft geschlossen hast. Das sind alles Dinge, die spielen eine Rolle. Aber die spielen eine viel kleinere Rolle, als alle glauben. Und dazu gibt es fantastische Arbeiten, dazu gibt es Daten. Das alle basteln an ihren Zahlen rum. Und das ist das, was den geringsten Impact hat. Den größten Impact hat Mindset-Shift, die Fähigkeit, sich selber zu verändern. Das ist das, was den größten Einfluss auf Unternehmen hat. Und ich erlebe das andauernd. Ja? Erst in der jüngeren Vergangenheit. Ein ganz klassisches Beispiel. Oberflächlich wird ein eher sehr kleines Problem geschildert. Ja, so hat was, ja, ich muss meine Wochenplanung besser machen. Ich brauche da mehr Struktur und dann läuft es auch wieder besser. Und wenn dann schon Worte wie ein bisschen und eigentlich nur und nee, brauche ich gar keine Unterstützung, so in 2, 3 Sätzen fallen, da werde ich hellhörig, weil ich weiß, hier versucht jemand was zu verstecken. Es ist niemals nur und es ist niemals nur ein bisschen. Und Leute, die wirklich ein Wachstumsmindset haben, Leute, die Demut wirklich zeigen, die ihr Ego im Griff haben, die werden niemals sagen, nur und ein bisschen. Die werden sagen, das ist das Ding, das ist das, was ich selber rauskristallisiert habe. Was denkst du dazu? Und hier ist die Idee, die ich habe, um das weiterzumachen. Die gebrauchen diese ganzen Wörter nicht, diese Füllworte, diese Relativierungsfloskeln. Ja, deswegen, wenn du das hörst, weißt du, jemand versucht gerade was zu verstecken. So, und nachdem das eben meine Profession ist, das ist meine Arbeit, ja, ich finde die Fehler in Systemen. Das ist mein X-Faktor. Ich finde jede Unstimmigkeit, garantiert. Und das ist eben häufig sehr unangenehm. Ich bin Arzt, ich mache Diagnostik. Und wenn du einen Tumor hast, dann finde ich den und dann werde ich dir sagen, du hast einen Tumor. Und dann werde ich dir sagen, was man machen muss, um damit umzugehen. Das ist mein Leben. Deswegen bin ich so gut in Diagnostik, deswegen bin ich so gut in Systemen, in Strukturen, in Prozessen, in Priorisierung, in Entscheidungsfindung. Das ist das, was ich jahrzehntelang unter allerhöchstem Druck gemacht habe. Ein Druck, den ihr alle niemals erleben werdet. Nämlich in der Notaufnahme, in den Notfallsituationen, auf der Intensivstation. Wenn du 30 Sekunden Zeit hast für eine Entscheidung und die muss verdammt nochmal richtig sein. Deswegen, mir braucht keiner was drüber erzählen, wie schwierig das angeblich wäre. Ich weiß, wie es funktioniert und ich weiß, dass es jeder kann. Und ihr alle, ihr wisst gar nicht, was Druck ist. Sorry, not sorry. In dieser Klarheit muss ich das mal sagen. Ihr habt keine Ahnung, was Druck tatsächlich bedeutet. Ja? So. Also wird ein oberflächliches, ich sag mal, Organisationsproblem geschildert. So, dann grabe ich ein bisschen tiefer und dann kommt dabei raus, oh, das Problem liegt ganz woanders. Und eigentlich wollte er auch nur vermeintlich mehr Struktur in die Woche reinbringen, damit er mehr hands-on wieder arbeiten kann, was ja genau das ist, was wir nicht wollen. Wir wollen die Finger rauskriegen aus dem Unternehmen. Nee, aber die Idee war, ich kann mich dann mehr wieder darum kümmern. Und was war das zugrunde liegende Problem? Es war ein Leadership-Problem, es war ein Kommunikationsproblem. So, und dann passieren so ganz faszinierende Sachen, wenn ich dann konkrete Nachfragen stelle, wie zum Beispiel: Ja, weißt du denn tatsächlich, dass die Leute, die du damit beauftragt hast, auch wirklich dafür qualifiziert sind, das zu tun? Hast du das selber validiert? Das war O-Ton die Frage. Es kam keine Antwort, sondern es kamen irgendwelche Vorträge über Dinge, die damit gar nichts zu tun haben. Und dann, ne, so, und dann wird's nämlich lustig. Dann wiederhole ich diese Fragen und sage, nee, das beantwortet die Frage nicht. Hier ist meine Frage nochmal. Und dann merkst du ganz schnell, so, jetzt kommt das Ego. Ja, jetzt kommt der Widerwille. Jetzt kippt die Stimmung so langsam. Okay, aber das ist mein Job. Ich muss dir zeigen, was nicht funktioniert, damit du das ändern kannst, weil dafür hast du mich angeheuert. Ganz einfach. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach sagen, hey, lass uns mal hier deeskalieren, lass gut sein. Ich meine, wie willst du das auch in einem Unternehmen machen, wenn diese Fähigkeit nicht da ist? Das ist doch das große Problem. Es redet ja keiner wirklich miteinander. Und das sind genau die Situationen. Dann merkt man, oh, der Chef wird jetzt gerade pissig, weil ich angefangen habe, dem was zu erzählen, was dem nicht passt. Und dann hören die Leute auf zu reden. Und dann erzählen immer alle, oh, wir haben eine ganz offene Kommunikationskultur und alles ist super. Ja, weil du es gar nicht sehen kannst, weil du gar nicht weißt, dass deine Leute gar nicht wirklich mit dir reden, sondern dir genau das geben, wovon sie glauben, dass sie dann sicher sind, wenn sie bis dahin gehen. Und sie gehen immer weiter zurück, weil sie es gar nicht einsehen, sich selber zu exponieren. Das ist nämlich das, was ihr alle wegignoriert. Und das ist eine absolute Katastrophe. Ja, so. Und dann kam heraus, nein, es war nicht persönlich durch den Unternehmer validiert worden, dass die Leute diese Fähigkeit haben. Sondern hieß, ja, die hätten ja mal einen Lehrgang gemacht, die müssen das ja können. Das ist so ein gefährlicher Satz, die müssen das ja können. Ich muss es gesehen haben, dass du das kannst. Ich kann nicht einfach sagen, oh, ist jetzt scheiße gelaufen, der müsste das aber eigentlich können. Also nehmen wir mal den jungen Assistenzarzt, der jetzt gerade von der Uni kommt. Ja, der müsste eine ganze Menge Sachen eigentlich können, weil du die auf der Uni lernst. Nur jeder, der den Schritt mal selber gemacht hat, weiß, ja, du hast ganz viel toll gelernt auf der Uni und du stehst den ersten Tag im Krankenhaus und du hast die Windel so voll, dass sie dir in den Kniekehlen hängt, weil du keine Ahnung hast, wie der Scheiß im praktischen Leben funktioniert. So, das heißt, ich kann nicht einfach sagen, er hat ja doch gelernt, muss der doch können, sondern habe ich gesehen, dass er es wirklich kann. Das ist was völlig anderes. So, und da wird die Stimmung schon wirklich langsam schlecht. Das ist mir persönlich egal. Mein Credo ist, ich sag dir, was du hören musst, nicht was du hören willst. Alle blasen euch immer Puderzucker in den Arsch. Alle versuchen euch so schonend wie möglich die Sachen beizubringen. Das bringt euch nichts, das funktioniert nicht, also mache ich das anders. So, dann kam im nächsten Schritt raus. Es war auch gar nicht sichergestellt worden, dass die Leute die Aufgabe überhaupt verstanden haben. Es sind zwei Grundregeln in Leadership, die eigentlich schon aktiv hätten angewandt werden müssen beim aktuellen Kenntnisstand, ja, muss ich dazu sagen. Also ja, es gibt ja einen ganz klaren Algorithmus dafür, den ich auch jedem gebe. Mit dem kann man schon sehr viel selber machen und dann wäre das sehr einfach gewesen, die Fragestellung tatsächlich zu eruieren. Aber das eigene Ego hat verhindert, dahin zu schauen. Denn die Antwort auf die Frage wäre ja gewesen, okay, habe ich es gemacht, habe ich es nicht gemacht? Nein, habe ich nicht gemacht. Aha, ich habe einen Fehler gemacht. Das geht nicht. Also ruder ich zurück, ich blende die Realität aus, bleibe auf der oberflächlichsten Ebene, also ich gucke praktisch nur auf die Wasseroberfläche und sage, ja, hier ist so ein bisschen so eine Kleinigkeit. Leute, das killt euch. Diese Herangehensweise killt euch. Ihr müsst tiefer und tiefer und tiefer und tiefer, solange bis ihr die echte Ursache kennt, nicht bloß die Symptome. Die Symptome sind nämlich, ja, ich habe gerade, ich weiß nicht, ich renne den ganzen Tag rum, passiert nicht wirklich was, ich glaube, ich brauche mehr Struktur. Ja, aber warum rennst du dann überall rum? Weil ja offensichtlich Dinge nicht wirklich funktionieren. Deswegen musst du involviert sein, nicht wahr? Das ist die zugrunde liegende Fragestellung. Und das war wirklich, das war so ein absolutes Szenario aus dem Lehrbuch. So, dann war klar, es war gar nicht wirklich selber qualifiziert worden. Also das Wissen existiert nicht. Können die Leute das, können die das nicht? Habe ich das selber gesehen? Habe ich das sichergestellt? Entspricht das meinen Vorstellungen? Das musst du nämlich machen als Leader. Und zweitens, ich weiß gar nicht, ob die verstanden haben, was ich von denen will. So. Also, jetzt hatten wir das Problem ergründet und dementsprechend war auch klar, was zu tun ist. Ja, ganz einfach, daraus sind sofort Handlungsempfehlungen letztlich abzuleiten. Haben wir auch gemacht. Ergebnis, Ghosting. Ja, das empfindliche Ego ist getriggert worden. Jetzt wird der Kontakt abgebrochen. Und das ist das, was du heutzutage andauernd erlebst. Leute ghosten dich. Aus welchem Grund auch immer. Manche ghosten dich, weil sie sich selber gerade so sehr leid tun, dass sie jetzt mit niemandem mehr reden können, weil sie die ganze Zeit die Idee haben, die könnten mich jetzt geringschätzen, weil ich gerade ein Problem habe. Das ist nichts anderes als Feigheit, Selbstmitleid und Opferhaltung. Nichts weiter. Wenn du in der Scheiße sitzt, sei ehrlich zu dir selbst, zu den anderen und bitte um Hilfe, denn du wirst es alleine nicht regeln. Niemand regelt seinen Shit einfach mal so alleine. Manche Sachen ja, die meisten nein. Und je größer es wird, umso weniger funktioniert es auf eigene Faust. Und es ist nichts anderes als dumm. Als dumm und feige, nicht um Unterstützung zu bitten. Und ja, wir Männer haben alle gelernt, bla 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 bla, selbst ist der Mann. Get over yourself. Ihr müsst einfach mal damit klarkommen. Ihr könnt euch nicht immer drauf berufen, was früher mal gewesen ist. Trefft neue Entscheidungen. Ja, ist komisch am Anfang, ist hart, tut weh, ist ungewohnt, macht dir Angst. Fuck it. Das ist der Weg, den man nun mal gehen muss, wenn man aus seinem Leben was machen möchte. Wir reden noch gar nicht über unternehmerischen Erfolg. Und das ist der Weg, den so gut wie keiner gehen will. Weil jeder Angst davor hat. Oh, mein sensibles, empfindliches Ego könnte einen Kratzer kriegen. Ey, es wird eine Menge Kratzer kriegen. Ich weiß gar nicht, meins sieht wahrscheinlich aus wie so ein Crash-Car. Ja, gibt doch diese Crash-Rennen. Das ist dein Ego irgendwann und das ist gut so. Das ist gut so. Das ist das Ziel. Und zwar nicht, dich selber als Person zu demolieren, sondern dir klar darüber zu sein, mein Ego ist nichts weiter als eine Projektion, die nicht real ist. Und die einfach als mein Selbstbild zu gebrauchen und sie um jeden Preis zu beschützen, ist einfach keine gute Idee. Und wenn du als Unternehmer nach einem Gespräch, was dir nicht passt, und an der Stelle ist es wirklich egal, ist es inhaltlich falsch gewesen oder hat mir die Art und Weise einfach nicht gefallen? Ja, weil der Ton macht die Musik, fair, muss man sagen. Aber ich kann nicht einfach sagen, fand ich jetzt blöd, mit dem rede ich nicht mehr. Das ist das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Ja, dieses, jetzt bist du als Mensch für mich scheiße. Ey, ein erwachsener Mensch, der sein Ego unter Kontrolle hat, der seinen Stolz, seine Eitelkeit unter Kontrolle hat, der geht hin und sagt, hey, fand ich echt scheiße gestern. Was war das denn bitte? Können wir darüber reden? Das hat mir echt nicht gepasst. Deine Art fand ich unterirdisch. Whatever. Wie willst du mit deiner Frau die kritischen Themen besprechen, wenn du nicht in der Lage bist, das zu tun? Ghostest die denn auch? Die Antwort ist, ja, die meisten machen das. Dann gibt es Silent Treatment für ein paar Tage von beiden Seiten. Wir sprechen einfach nicht miteinander. Und dann tun wir irgendwann wieder so, als wäre jetzt alles fein. Leute, das ist unterirdisch. Das ist kindisch bis zum kann nicht mehr. Deine Aufgabe als Leader ist es, Konflikte zu lösen, Konflikte zu klären. Und wenn es die gibt, dann werden die adressiert. Und zwar nicht erst in 3 Monaten, sondern jetzt. Control your ego ist das heiße Zentrum von Leadership. Und wenn du nicht in der Lage bist, dein Ego zu kontrollieren, wenn du nicht in der Lage bist, Demut zu lernen, dann hast du in der Führung definitiv nichts verloren. Und ihr findet diese Konzepte überall wieder. Ihr findet sie im Christentum wieder, ihr findet sie im Stoizismus wieder, ihr findet sie im Zen wieder, ihr findet sie im Islam wieder. Es ist völlig egal, wo du hinschaust. Genauso wie die Wahrheit immer die Grundlage aller Kulturen und aller Lehren war, so wird auch Eitelkeit und Stolz überall verdammt. Stolz ist die erste und die schlimmste der 7 Todsünden in der Bibel. Interessant, nicht wahr? Stolz, Superbia, die erste und schwerste der 7 Todsünden. Die Wurzelsünde, aus der alle anderen entspringen. Stolz ist die Weigerung, die eigene Begrenztheit anzuerkennen. In der christlichen Erzählung ist der Sündenfall, sprich die Vertreibung aus dem Paradies, selbst ein Akt des Stolzes, der Wunsch, wie Gott zu sein. Ja, lass das mal sinken. So, du findest es im Stoizismus, ja. Stolz und Eitelkeit galten dort als Formen der Unfreiheit. Wie lächerlich und weltfremd ist der, der sich über irgendetwas wundert, das im Leben geschieht. Stolz auf Vergängliches ist für Marc Aurel eine Form der Selbsttäuschung. Herrliches Zitat. Ja, oder von Epiktet. Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Urteile über die Dinge. Eitelkeit ist ein Urteil über den eigenen Wert, das an externe Bestätigung geknüpft ist. Das ist doch eure Geißel, die euch alle befallen hat. Ihr seid so abhängig von der Beurteilung von außen, auch für euch selber. Ihr leiht euch euer Selbstvertrauen von euren Leistungen, von den endlosen Stunden, die ihr im Büro ackert, von den Wochenenden, die ihr arbeitet, von der Kohle, die ihr verdient, von den Umsätzen, die ihr macht, von der Menge an Frauen, die ihr vögelt, die Menge an Alkohol, die ihr saufen könnt, das Auto, das ihr fahrt, alles ist externalisiert. Und innen drin sitzen kleine, mit den Zähnen klappernde Kinder, die so furchtbare Angst davor haben, dass sie irgendjemand sehen könnte. Ja, wie willst du denn mit solchen Männern eine Nation erfolgreich machen, geschweige denn führen? Das kannst du doch vergessen. Und es ist die Aufgabe jedes Einzelnen, dass dieses ganze Gebilde mal einzureißen und an sich selber zu arbeiten und sich ein paar Eier wachsen zu lassen. Im Zen-Buddhismus ist das Ego keine moralische Instanz, wie zum Beispiel im Christentum, sondern ein erkenntnistheoretisches Problem. Das Ego ist eine Konstruktion, eine Ansammlung von Gewohnheiten, Erinnerungen und Narrativen, die wir für ein festes Ich halten, ganz genau. Eitelkeit und Stolz sind die Symptome, wieder mal ein Symptom, dieser Grundtäuschung. Es gibt das Konzept des Nicht-Selbst im Buddhismus. Es gibt kein permanentes, unveränderliches Selbst. Das ist aber das, woran sich alle festhalten in der westlichen Welt und gerade in Deutschland. So bin ich halt. Kennst du diesen Satz? Leute müssen halt lernen, wie man mit mir umgeht. Ich weiß, ich bin ein schwieriger Charakter. Das ist nichts anderes als Arroganz und Selbstverliebtheit. Das Ich existiert gar nicht. Wir sind ein fortdauernder Prozess der Veränderung, sprich Charakterentwicklung. Wir sind ein fortdauernder Strom aus Wahrnehmung, Gedanken und Empfindungen ist das, was für uns Leben unter anderem bedeutet. Eitelkeit ist der Versuch, sich dem ganzen Prozess zu widersetzen, diesen ganzen Strom einzufrieren und als festes Objekt zu präsentieren. Das ist dieses Ding mit dem Beginner's Mind. Ja, sind lauter so Floskeln, die alle rumquatschen können und ich sehe, dass sie nichts davon leben. Die Bereitschaft zu akzeptieren, ich kann nichts, ich weiß nichts, ich bin der kleinste Schiss hier, alle anderen sind mir über. So, das sollte das dauerhafte Mindset sein, weil jetzt bist du offen zum Lernen, zum Besserwerden, zum Trainieren. Will aber keiner. Wir wollen wegschauen. Wir wollen oberflächlich über irgendwelche Randerscheinungen diskutieren. Und wir wollen schon gar nicht hören, wenn einer was besser weiß oder besser sieht als wir. Und keiner von euch will gesagt kriegen, was bei ihm nicht gut läuft. Ansonsten finden dich die Leute scheiße. Kannst du gerne machen. Mir persönlich ist es völlig egal. Mein Leben wird dadurch nicht schlechter. Es ist schade, weil solchen Menschen kann man nicht helfen. Ja? Und dann hast du eben diese Unternehmer, die sagen, ich will ja gar nicht wachsen. Die 10, 15 Jahre so mit ein paar Mitarbeitern da rumdümpeln, mehr Aufträge haben, als sie abarbeiten können, mit den Aufträgen, die sie angenommen haben, schon massiv am Limit operieren, aber trotzdem niemanden einstellen wollen. Warum? Weil sie instinktiv wissen, dass mit einer weiteren Skalierung sie ausschließlich ihre Probleme skalieren und ihnen die ganze Scheiße um die Ohren fliegen wird. Ja, und wenn man dann hinschaut, dann sind selbst die internen Prozesse und Strukturen schon nicht wirklich da. Nicht belastbar. Gibt's kein wirkliches Rechnungsmanagement, kein wirkliches Forderungsmanagement. Keiner weiß wirklich, wann müssten wir mal nachhaken, welche Rechnungen stehen eigentlich noch aus. Oh, da fällt dann ab und zu mal was auf und all diese Dinge. Das ist ja irre. Das ist das, was du im ersten halben Jahr auf die Beine stellen musst. Wenn die internen Strukturen nicht stehen, dann hast du kein Unternehmen, dann hast du ein Hobby. Das wie ein Pappkarton von jedem stärkeren Wind weggeblasen werden kann. Du musst doch Klarheit über deine Abläufe, über deine Prozesse, vor allen Dingen über deine Geldströme haben. Das muss man doch jeden Tag monitoren. Und das kannst du doch heutzutage einfacher machen denn je. Und da merkst du schon, da hat jemand sich nie damit auseinandergesetzt, nie jemand wirklich hingeschaut, sondern hat sich einfach dem täglichen Dahinwursteln, dem Hustle ergeben, weil es so läuft. Und weil das so läuft, möchte man es auch nicht verändern. Und gleichzeitig ist aber die Wahrnehmung da, wenn ich das jetzt größer mache, dann fliegt es mir um die Ohren. Und dann heißt es, dann wird da so die Medaille der angeblichen Zufriedenheit draufgeklebt. Ja, ist doch eigentlich alles gut. Nee, Wachstum, das braucht man nicht und das will ich auch gar nicht. Ja? Gibt eine Menge Unternehmer, die sich aktiv dem Wachstum verweigern. Und dann gibt es eine Menge von Unternehmern, die keine Ahnung haben, wie man das wirklich machen würde. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Also, Fazit der ganzen Geschichte. Stolz und Eitelkeit erkennen und daran arbeiten. Denn es hat enorme Auswirkungen auf dich, auf deine Familie, auf deine Umgebung, auf deine Mitarbeiter, auf dein Unternehmen und auch auf die Gesamtgesellschaft. Ja, denn, also, was sind denn die Konsequenzen aus Eitelkeit und Stolz, sprich dieser Funktion des Egos, aus der kognitiven Dissonanz, nicht bereit zu sein, die Wahrheit zu erkennen, zu verarbeiten, sondern einfach zu deflektieren, zu reframen, abzulehnen und so weiter. Erstens, du hast diese dauerhaft verzerrte Realitätswahrnehmung. Dein Ego filtert Informationen. Du bist gar nicht in der Lage, die Realität zu sehen. Deswegen bist du nicht bereit, in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist das, was Unternehmen in die Restrukturierungsmaßnahmen treibt. Da hat einfach keiner hingeguckt, keiner wollte die Realität sehen. Man hat noch ein Meeting gemacht, noch einen Arbeitskreis, noch eine Arbeitsgruppe, eine Projektgruppe, noch irgendeine Zahl eruiert, noch irgendeine Umfrage gemacht und keiner hat was entschieden. Tada. Die Fähigkeit zur akkuraten Selbsteinschätzung ist fundamental wichtig. Zweitens, Eitelkeit und Stolz zerstören Beziehungen und zwar alle. Ja? Dann werden Beziehungen nämlich transaktional. Und das ist genau das Dilemma. Du bezahlst für etwas, was du bekommst. Ja? Meinen Respekt muss man sich erstmal verdienen. Da haben wir es schon. Die klassische Konstellation im Unternehmen. Ich bezahle ja Geld, die sollen ihre Arbeit machen. In der Beziehung auch. Kriege ich so viel Liebe, wie ich reinstecke? Da wird kalkuliert. Und wenn du natürlich einen Berater bezahlst und er sagt dir was du nicht hören willst, dann bist du natürlich gleich dabei, den abzuservieren, anstatt ihn für seine Leistung anzuerkennen und zu sagen, vielen Dank, dass du mir das gezeigt hast. Das ist wirklich fundamental wichtig für mich, sondern hey, was für ein Arschloch, was nimmt er sich raus? Zack. Und dann werden plötzlich Rechnungen, dann werden Verträge nicht mehr erfüllt, Rechnungen nicht mehr bezahlt. Ja? Das sind alles Dinge, die man da erleben kann. Entscheidungsblindheit, habe ich gerade schon erwähnt. Es ist nicht mehr möglich. Und zwar egal wo. Zu Hause, Frau, Kinder, Unternehmen, whatever. Du kannst nirgendwo mehr wirklich Entscheidungen treffen, die sinnvoll und zielführend wären. Weil du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, dein fragiles Ego zu schützen. Und all das führt natürlich unweigerlich in die Stagnation. Und wir alle wissen, Stagnation gibt es gar nicht. Stagnation ist Verfall. Wachstum kriegst du nur übers Wachstumsmindset, Wachstum kriegst du nur über Demut, Wachstum kriegst du nur über die Kontrolle deines Egos, Wachstum kriegst du nur über die Kontrolle über die bewusste Kontrolle deiner Emotionen, nicht über Emotionsunterdrückung. Wachstum kriegst du nur durch Demut. Wachstum kriegst du durch den Beginner's Mind. Wachstum kriegst du nicht über Kill the Messenger. Will ich nicht wissen. Mir soll keiner was sagen. Das ist auch nicht Stagnation, das ist Verfall. Und du hast den Vertrag dafür bereits unterschrieben, wenn du dich so verhältst. Die gute Nachricht ist, das alles lässt sich in einem strukturierten, systematischen Prozess verändern. Braucht Zeit, braucht energetischen Einsatz und es braucht auch den Einsatz von Geld. Denn niemand, der in der Lage ist, dir das wirklich strukturiert zu zeigen und mit dir auch diese Begleitung zu machen, denn das brauchst du. Sonst würde dir ein Buch oder ein Video reichen. Wir brauchen die Begleitung durch Menschen in diesem Prozess. Ich weiß selber, wovon ich spreche. Ich bin seit Jahrzehnten da drin. Damit das für uns funktioniert. Und es ist ähnlich zeitaufwendig, also in der langfristigen Perspektive, wie ein Instrument zu lernen, da richtig gut zu werden, nicht so ein bisschen klimpern, ja, richtig gut zu werden, Konzerte spielen zu können, gute Konzerte spielen zu können, wie eine Sportart toll zu lernen, whatever. Ohne das würde es nichts. In deinem Umfeld wirst du praktisch niemanden finden, der dir als Vorbild dienen könnte, weil es solche Menschen fast nicht mehr gibt in der Gesellschaft. Das ist leider die harte Wahrheit. Deswegen ist meine Perspektive, wie auch die Perspektive von vielen anderen, das, was wir in den modernen Gesellschaften am allermeisten brauchen, sind wirklich viel mehr gute Coaches und Mentoren, die genau diesen Dienst leisten können. Die haben wir leider auch nicht, sondern wir haben jede Menge Möchtegern-Gurus, die irgendwelches Zeug schwurbeln, was ihr gerne hören wollt, was euch mal kurz happy macht oder was euch glauben lässt, euer Leben würde sich jetzt verändern. Und die am Ende keine Ergebnisse liefern können, weil sie selber nicht so leben. Und das hat ein bisschen mit so einer Grundproblematik zu tun, denn jemand, der nicht selber durch tonnenweise Scheiße in seinem Leben musste, ist gar nicht in der Lage, diesen Dienst für andere zu tun. So, und diese ganzen Coaching-Weichwürstchen da draußen, denen es alle immer gut gegangen ist und vielleicht hat der eine oder andere schrecklich sogar mal eine Insolvenz durchgemacht. Buhuhuhuhu, das ist bei Gott nicht das Schlimmste, was dir im Leben passieren kann, bei weitem nicht. Die können euch halt authentisch nicht diese Anleitung geben. Deswegen reden sie mit euch auch nicht über die Charakterentwicklung, weil sie keine Ahnung haben, was es bedeutet, weil sie es selber nie gemacht haben. Ich habe ja Leute, die du namentlich vermutlich kennst aus der Coaching-Szene, die habe ich selber gecoacht. Deswegen weiß ich, was da los ist. Ich weiß, dass sie es nicht können, dass sie es nicht sehen, dass sie es nicht sehen wollen, dass sie es nicht leben. Aber genau dieses Zeug quatschen. Der Coaching-Markt ist voller Lügner. Frag doch mal, wenn dir einer ein Unternehmertraining anbietet. Hey, wie sieht's mit meiner Charakterentwicklung aus? Und dann werden sie dir irgendwas über irgendwelche Routinen und Gewohnheiten erzählen und bla 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 bla. Ja, und wenn dir sagen, hier ist unsere Checkliste, 17 Gewohnheiten, 17 Items, die du jeden Tag abhaken musst und dann wird alles besser. Und hier, wenn du lernst, deine Gewohnheiten zu verändern, ist alles super. Das ist nicht Charakterentwicklung, liebe Freunde. Gewohnheitsmanagement ist nicht Charakterentwicklung. Charakterentwicklung heißt, die unangenehmen Fragen sich selber zu stellen, beziehungsweise sich stellen zu lassen. Dahin zu schauen, wo du nicht hinschaust. Da, wo du alles hinschiebst, was du nicht wissen willst, die Emotionen, die du nicht haben willst, ja, die berühmte Dunkelheit, von der Herr Jung so schön gesprochen hat, der Schatten, in den wir alles reinschieben, was uns nicht passt in unserem Ego. Wer von denen hilft dir bei der Schattenarbeit? Frag das mal konkret. Hilfst du mir bei der Schattenarbeit? Du wirst keine. Und wie machst du das? Frag das. Frag das, wenn du dir einen Coach holen willst. Wenn du da keine wirklich gute Antwort bekommst, dann weißt du, mit dem solltest du nicht zusammenarbeiten. Ich kann dir eins sagen, Ich weiß das, wie das geht. Ich bin selber durch tonnenweise Scheiße gegangen. Ich habe einen strukturierten Prozess dazu. Und ich bin bereit, dir all die unangenehmen Fragen zu stellen, die du dir selber nicht stellst. Und ich bin auch bereit, die Antworten darauf zu hören. Und ich weiß, wie man jemanden durch diesen Prozess führt, aus der eigenen Grube hinaus, aus der Dunkelheit hinaus, weil ich weiß, wie sich's anfühlt da drin. Das ist mein Angebot. Und außerdem kann ich dir noch zeigen, wie du ein wirklich, wirklich toll erfolgreiches, profitables Unternehmen aufbaust mit fantastischen, selbstführenden Teams da drin, um die du dich nicht mehr großartig kümmern musst, die nur aus A-Playern bestehen. Das ist auch ein Thema. Aber das Ganze bringt dir nichts, wenn du nicht charakterlich der Mensch bist, der das tatsächlich auch führen kann. Ne? Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also nochmal, der Link für Gesprächsbuchung mit mir ist in den Shownotes. Und ich kann an der Stelle jedem nur empfehlen, sich so schonungslos wie möglich vor diesen Spiegel zu stellen und all die Situationen, die in deinem Leben nicht funktionieren, genau zu analysieren und dich zu fragen, was ist mein Beitrag? Was hat mein Ego da drin gemacht? Wie viel Stolz und Eitelkeit finde ich da drin? Und wenn du dabei Unterstützung willst, lass uns sprechen. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.